SR1 Niedersachsen. Gesundheit heute.
Am Mikrofon Gabriele Hausmann und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Lassen Sie uns doch mal eine Wohnung betreten. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, ein Standard. Aber es gibt etwas Besonderes. Alle Räume stehen miteinander in Verbindung. Sie kommunizieren miteinander. Ein paar Beispiele. Wenn Sie nachts aufstehen, dann schaltet sich automatisch ein Licht ein, damit Sie sich besser orientieren können. Ihr Herd weiß, wann Sie die Wohnungstür von außen abschließen, dann schaltet er sich ab. In der ganzen Wohnung sind Sensoren und Bewegungsmelder installiert und Sie selbst tragen auch Sensoren auf der Haut, die zum Beispiel einen Sturz dem Notdienst melden und dann kann Ihnen schnell geholfen werden. Dazu Ihr Smartphone. Das meldet sich, wenn Ihr Zuckerspiegel oder Ihr Blutdruck ansteigt. Sie werden elektronisch überwacht als Patient. Apps und Sensorsysteme. Sie können chronisch Kranken und auch Senioren das Leben wirklich erleichtern und mehr Freiraum und mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Schöne neue Welt mit Zukunftsmusik. Oder ist das etwa schon die Realität? Wir wollen heute Abend einen Blick in die Gegenwart und in die Zukunft der medizinischen Versorgung mit Hilfe elektronischer Systeme werfen. Und dazu habe ich im Studio Gäste Dr. Urs Vito Albrecht. Er ist stellvertretender Leiter des Peter L. Reichers Institut für medizinische Informatik. Das sitzt an der MHH hier in Hannover und in Braunschweig. Dr. Albrecht arbeitet überwiegend in Hannover. Und Dr. Mike Plischke, er ist Geschäftsführer des Braunschweiger Informatik- und Technologiezentrum, das wir kurz BITS nennen wollen. Das sitzt in Braunschweig. So, das Stichwort, Herr Dr. Plischke, fangen wir gleich mal mit Ihnen an, heißt assistierende Gesundheitstechnologie. Da möchte ich einen kleinen kurzen Abriss haben, was man darunter alles versteht.
Im Endeffekt können Sie sich darunter alles vorstellen, was Ihnen das Leben etwas leichter macht. Im Haus, in der Wohnung. Das Ganze muss gar nicht sich unbedingt auf Gesundheit konzentrieren, sondern es kann auch ein bisschen Komfort sein, Lifestyle. Das kann Klimasteuerung sein, das heißt, wenn Sie die Wohnung verlassen, wird das Fenster vielleicht automatisch geöffnet, um Schimmel vorzubeugen und den Feuchtigkeitspegel ein bisschen zu senken. Aber natürlich auch Technologien, die vielleicht helfen können, wenn Sie in Ihrer Wohnung einen medizinischen oder einen pflegerischen Notfall haben. Oder tatsächlich vielleicht auch eine andere Art von Notfall. Sie haben vergessen, den Herd auszuschalten, das Essen steht auf dem Herd. Sie haben die Wohnung verlassen, sind vielleicht einfach nur in den Keller gegangen, um Kartoffeln zu holen. Und der Herd schaltet sich dann einfach, wenn er kritisch heiß wird, ab, damit es gar nicht erst zu einem Brand kommt.
Also eigentlich alles Dinge, die sehr, sehr nützlich sind. Inwieweit sie dann noch zu noch mehr Lebensqualität zum Beispiel für Patienten beitragen können und wie man das technisch auch noch alles wunderbar verfeinern, vernetzen kann und welche Einrichtungen daran hängen. Darüber wollen wir heute Abend auch sprechen. Ich möchte Ihnen aber erstmal diese oben beschriebene Wohnung vorstellen. Es gibt tatsächlich zum Beispiel in Braunschweig im Stadtteil Heidberg eine solche Musterwohnung, die das BITS, also dieses Informatik- und Technologiezentrum, zusammen mit anderen Einrichtungen, auch dem Peter L. Reicherts Institut, errichtet hat. Also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad. Und da kann man sehen, wie es künftig möglich sein kann, mit Krankheiten oder auch im höheren Alter selbstbestimmt und gut zu leben. Mit intelligenter, assistierender Technik. Die soll das Leben wirklich leichter und sicherer machen.
Ich habe also meinen Chip in der Tasche, kann damit die Tür von außen öffnen oder aber auch von innen, wenn ich zum Beispiel in meiner Bewegung, in meiner Mobilität eingeschränkt bin. Ich könnte es noch verbinden mit einer Videokamera, dass ich genau sehe, wer draußen ist. Und wenn ich mit jemandem verabredet bin, kann ich auch von meinem Stuhl aus beispielsweise diese Tür öffnen.
Ute Lüttjohann ist 63 Jahre alt und wirkt sehr jugendlich. Sie gehöre aber dennoch schon selbst zur Zielgruppe für die Seniorenassistenzsysteme. meint die Wohnberaterin des Deutschen Roten Kreuzes.
Das sind die Sachen, die ich zum Beispiel auch bei mir in der Wohnung installieren würde. Hier ist einfach ein Bewegungsmelder. Wenn ich hier zum Beispiel im Dunkeln reinkomme, dann geht das Licht automatisch an. Das finde ich einfach sehr praktisch. Ja, und hier, man kann es ein bisschen sehen, also hier ist eine kleine LED-Beleuchtung einfach zur Unterstützung.
Doch damit nicht genug. Der Flur ist zugleich eine Art Technologiezentrum, das verschiedene Funktionen bündelt, ohne dass der Bewohner komplizierte Geräte bedienen muss, erklärt Projektleiter Dr. Mike Plischke, Chef des Braunschweiger Informatik- und Technologiezentrums. Die Forscher haben die Musterwohnung gemeinsam mit dem DRK, der TU Braunschweig und der örtlichen Wohnungswirtschaft entwickelt.
Wir haben auch beispielsweise hier Schalter an der Wand, die wir abnehmen können und überall neu positionieren können, in jeder Höhe, und kann damit funkbasiert das Licht hier in der gesamten Wohnung schalten, habe die Möglichkeit, das vom Tageslicht abhängig zu machen. Wir können Blutdruckmesswerte erfahren, wir können hier den Kontakt zur Johanniter Unfallhilfe herstellen, die die Hausnotrufzentrale sicherstellt. Und das ist etwas, was wir gerade hier so ein bisschen präsentieren und auch die Möglichkeiten zeigen, wie man mit unterschiedlichen Stromkreisen hier arbeiten muss, um Endgeräte dementsprechend bedienen zu können.
Trägt der Bewohner ein Armband mit Sturzsensoren, erfasst das intelligente System, wenn er auf dem Boden liegt, und alarmiert automatisch den Hausnotruf oder die Rettungsleitstelle. Blutdruckwerte könnten via Internet direkt an den Arzt gesendet werden, gesetzt den Fall, die jeweilige Praxis macht mit. Vom Flur gelangt man in die freundliche kleine Küche, die mit gläsernen Hängeschränken und einer modernen Kochzeile eingerichtet ist.
Ein Highlight hier in der Küche ist, das kennt man vielleicht von seinen Hängeschränken, die habe ich, und wenn ich dann im Rollstuhl sitze oder vielleicht ein Rückenproblem habe, dann stelle ich mir die Frage, wie komme ich oben noch ran, sodass wir hier die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Hängeschränke einem entgegenkommen.
Eine elektrische Hebevorrichtung macht's möglich. Diese kann vom Fachmann nachträglich eingebaut werden, sagt Mike Plischke. Fahrbare Hängeschränke würden auch der 63-jährigen Ute Lüthjohann die Küchenarbeit enorm erleichtern.
Hätte ich gerne so. Ne? Ich habe jetzt ganz oben nichts mehr drin, weil mir das einfach zu unbequem ist, seit ich diese 80 cm tiefe Arbeitsplatte habe. Es ist nur wieder eine Kostenfrage. Es kostet über 1.000 Euro.
Es gilt also abzuwägen und zu klären, was ist nötig, was übernimmt bei entsprechender Behinderung oder Pflegestufe vielleicht sogar die Krankenkasse. Die Küche ist generell Gefahrenquelle im Haushalt von Senioren. Ein vergessener Topf auf dem Herd kann schnell einen Brand verursachen. In der Musterwohnung schreitet der automatische Herdwächter ein, wenn zum Beispiel das Essen verkocht und die Temperatur zu heiß wird.
Das heißt, ich hatte jetzt den Voralarm, ich könnte jetzt noch reagieren und zum Herd gehen, und er wird gleich in den Alarmmodus halt übergehen und dann halt sagen, jetzt schalte ich den Herd aus, das ist mir zu risikoreich, und er trennt dann wirklich auch den Herd vom Strom.
Mit intelligenter Technik lassen sich zum Beispiel auch ungebetene Gäste fernhalten. Hebelt ein Einbrecher die Terrassentür auf, schaltet sich das Radio ein, um den Eindringling abzuschrecken. Auf Knopfdruck lassen sich die Fenster öffnen und schließen. Auch im Badezimmer bieten nützliche Einbauten Vorteile, erklärt Wohnberaterin Ute Lüthjohann.
Hier haben wir zum Beispiel einen Toilettendeckel, der nachträglich installiert worden ist. Und es ist so, dass man dort eine Bidet-Funktion hat. Man kann also nach dem Toilettengang sozusagen abgeduscht und auch wieder geföhnt werden. Das machen wir jetzt einmal mal. Ich drücke da einfach mal rauf. Ich finde es eine sehr hygienische Sache, und wenn kein Platz für Bidet und Ähnliches vorhanden ist, ich finde es auch einfach komfortabler, als ein Bidet zu benutzen.
Solche technischen Hilfen können so gut wie überall nachgerüstet werden, sagt Fachmann Mike Plischke. Der Besuch in der Musterwohnung kann wichtige Fragen klären helfen.
Ich muss von vornherein, gerade wenn ich mein Badezimmer umbaue, mir Gedanken machen, was ist das Ziel, was will ich erreichen? Weil ansonsten habe ich nachher ein barrierefreies Bad mit einem schönen neuen Fliesenspiegel, und dann stelle ich fest, ich hätte eigentlich Strom gebraucht hinter der Toilette und keiner hat dran gedacht, und dann fange ich wieder an, alles neu zu machen.
Bislang ist die Braunschweiger Musterwohnung noch unbewohnt und dient nur zu Demonstrationszwecken. Demnächst wollen die Forscher aber in einer Fallstudie zwei solcher Seniorenwohnungen einem Praxistest unterziehen.
Ja, Herr Dr. Plischke, das klingt ja alles richtig gut mit diesen Küchenschränken und dem Herd, der sich selbstständig ausschaltet, wenn ich da nicht aufpasse. Das ist auch alles sinnvoll. Das sind ja jetzt in dem Sinne, bis auf das Bidet vielleicht, was mir bislang noch gänzlich unbekannt war, sind es ja noch nicht so ganz große Novitäten. Was ist trotzdem das Interessante an diesem Musterhaus?
Das Spannende ist derzeit, dass wir versuchen, überhaupt erstmal aufzuklären über diese ganzen Themen, die auf uns zukommen. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich, um überhaupt möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt meinen eigenen vier Wänden leben zu können, damit ich vielleicht den Gang in ein Heim oder in eine Einrichtung sehr weit nach hinten schiebe. Und das bedeutet, ich muss frühzeitig mir Gedanken machen und man setzt sich selten mit Defiziten auseinander, dann ist es nämlich schon zu spät, sondern man müsste jetzt schon frühzeitig anfangen und sagen, was ist etwas, was mir vielleicht jetzt schon helfen kann? Und wenn die Technik, die Bewegungsmelder beispielsweise, die das Licht schalten, später auch den Sturz erkennen, dann hilft es mir insgesamt auch in medizinischen und pflegerischen Kontexten.
Also da kann man sich in Braunschweig zum Beispiel eine Musterwohnung ansehen. In so einem Haus gibt es noch ein paar andere Standorte, dass man auch im ganzen Land sich mal was ansehen kann.
Ja, es gibt unterschiedliche Musterwohnungen, meines Erachtens viel zu wenig, aber es gibt zum Beispiel eine sehr gut ausgestattete in Wolfsburg, bei der Wolfsburg AG. Es gibt Musterwohnungen im Oldenburger Raum, dort angesiedelt an die Forschungseinrichtungen. Das heißt, man hat schon Möglichkeiten, muss sich aber selbstständig auch sehr stark informieren. Ein Problem, was wir in dem Bereich sehen, ist, dass wir mit der Wohnungswirtschaft einfach noch zu wenig damit in der Fläche sind. Das heißt, meines Erachtens müsste man solche Musterwohnungen alle 50 Kilometer installieren, weil nur dann kann ich den Bedarf auch analysieren. Ich kann feststellen, was will der Bürger eigentlich? Und ich als Bürger kann auch sehen, was kann ich mir eigentlich leisten, was kann ich kaufen und wie wird es finanziert? Vieles kann über das Handwerk abgedeckt werden, aber leider nicht alles, weil es immer sehr gewerkespezifisch ist und wie wir das an dem Beispiel des Badezimmers gehört haben, manchmal sehr viele Gewerke ineinander greifen und dazu gehört dann auch schon so ein bisschen planerisches Geschick, was wir in Braunschweig mit einem Beratungszentrum zusätzlich zum Beispiel noch sicherstellen.
Der Bedarf, Herr Dr. Albrecht, ist sicher da. Vielleicht auch die Bereitschaft und ich kann mir vorstellen, dass sich ein großer Bedarf auch auf dem Lande in ländlichen Regionen darstellt.
Sicherlich kann ich mir das auch vorstellen, denn gerade dort, wo eben die Versorgung auch eingeschränkt ist, ist natürlich eine Möglichkeit, da die Bewohner noch zu unterstützen, in ihrer Selbstständigkeit dann noch zu fördern, ideal.
Nun war ja eben auch in dem Beitrag von Melanie Tieltges, ich glaube, ich habe ganz vergessen, ihn abzusagen, in dem Beitrag auch die Rede von Vitalwerten, von Blutdruckwerten und Ähnlichem, die dann gleich weitergefunkt werden an einen Arzt oder an ein Zentrum, an ein Krankenhaus jedenfalls, an jemanden, der dann eingreift, wenn sich die Werte verändern. Ist das die Zukunft, ein Patient, der ständig überwacht wird von seinen Ärzten?
Das wird sich zeigen. Im Moment wird sehr viel experimentiert in dieser Richtung, da man dieser Technologie und dieser Art und Weise der Versorgung dann eben auch ein großes Potenzial zuspricht. Nur die Komponente Mensch ist vielleicht noch nicht vollständig daran berücksichtigt, inwiefern denn die Akzeptanz für diese Technologie und diese Art der Überwachung dann gegeben ist. Aber wie ich eben schon anführte, es werden diverse Projekte jetzt durchgeführt unter unterschiedlichen Foki, die gerade das eben ergründen wollen. Wo macht es Sinn? Wo ist es, wird es akzeptiert oder wo wird es eben eher nicht akzeptiert und es lohnt sich nicht da dann eben weiter zu forschen oder zu entwickeln?
Ja, man muss Menschen, Patienten, wie auch immer, diese Dinge erstmal näher bringen, das ist klar. Und dann muss man gute Argumente haben, dass sie zustimmen, diese Technik auch anzuwenden. Was hat man für Argumente?
Die Selbstständigkeit ist ein Kern des Ganzen. Wir alle wollen gerne selbstständig bleiben. Wir möchten eigentlich auch gesund bleiben. Wir möchten unser Leben so weiterleben wie bisher. Und jede Technologie oder jede Methode, jeder Prozess, der uns da unterstützt, wird sicherlich auf Akzeptanz stoßen. Problematisch wird es nur, wenn es Eingriffe sind, die eben genau in diese eigene Lebensführung derart eingreifen, dass es nicht mehr akzeptabel ist für den Menschen.
Ich glaube, die technologischen Voraussetzungen sind samt und sonder schon sehr, sehr weit gediehen. Möglicherweise auch viel weiter als das, was Sie jetzt so vorstellen. Aber tatsächlich haben wir dann immer noch den Faktor Mensch und dieser Mensch muss damit umgehen. Körpersensoren, Herr Dr. Albrecht, die zum Beispiel beim Blutdruckmessen oder bei nach der Implantation eines Defibrillators, eines Defis, der den Herzrhythmus wieder normalisiert. Körpersensoren, wie lebt man damit? Wie funktioniert das überhaupt, wenn ich einen Sensor am Körper trage und mein Defi gibt eventuell meinem Handy dann irgendwelche Signale aus, die wiederum woanders hingeleitet werden?
Ich denke, zunächst ist ein Gewöhnungsprozess natürlich notwendig für das Gerät, was man erstmal im Körper trägt. Das heißt, das Aggregat im Falle eines Herzschrittmachers oder eines Defibrillators mit der Sonde. Und an diesen Gedanken muss ich denke ich, bin nicht betroffen, aber jeder will erstmal gewöhnen, dass er jetzt eine Maschine quasi ständig bei sich trägt, die eine Funktion übernimmt, die ebenso schon die Lebensqualität aufrechterhalten soll. Wenn der Prozess durch ist, die Gewöhnung dann eben durch ist, kommen allerdings auch neue Prozesse dazu, die die Lebensqualität wieder einschränken. Man muss sich zum Beispiel beim Arzt vorstellen, regelmäßig, um der dann eben prüft, ob die Batterien des Geräts noch funktionieren oder ob die Funktionalität des Geräts überhaupt dann funktioniert. Und das sind dann die Momente, die unangenehm sind und die natürlich vermieden werden sollen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Zeit, die ja der Einzelne quasi diesen Arztbesuchen opfert, der Wartezeit, der Anreise und den Gedanken überhaupt dieser Auseinandersetzung, wenn das reduziert werden kann, wird auch die Datensendung quasi akzeptiert, wenn eben der Komfort dadurch steigt.
So mancher sagt dann aber halt Datenschutz. Das geht ja über Funkstrecken, übers Internet möglicherweise, jedenfalls von Smartphone zu einem Endgerät. Wie ist es denn um den Datenschutz bei solcher Technologie bestellt?
Da muss man differenzieren. Wenn Sie jetzt von den 100.000 Apps, die es jetzt mit Gesundheitsbezug gibt, unterscheiden möchte, welche denn jetzt seriös ist und welche nicht, schlägt das Pendel leider in die Richtung der nicht seriösen eben halt aus. Es gibt aber durchaus auch Applikationen, die dem Medizinprodukterecht eben unterworfen wurden und reguliert sind und die dann eben schon auch zeigen mussten, dass das auch funktioniert, dass das sicher ist und dass das angewendet werden kann. Das sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber grundsätzlich der Technologie zu unterstellen, dass sie nun in jeder Situation unsicher ist, denke ich, da wird man der auch nicht gerecht. Es kommt immer darauf an, welche Sicherheitsvorkehrungen die Menschen dann eben halt vorgesehen haben und berücksichtigt haben, welchen Aufwand sie dann eben halt betrieben haben.
Also doch schöne neue Welt mit von Ihnen einigermaßen gut belegbarer Sicherheit, wenn man so will.
Leider eben halt nicht nur bei ausgewählten Applikationen. Genau. Wenn Sie jetzt jetzt von den Apps ausgehen, von diesen 100.000, die dann jetzt hier im Orbit quasi schweben, ist gerade mal eine Handvoll dann eben CE-zertifiziert, das heißt der Regulation unterworfen. Und der Rest, der ist es eben halt fraglich oder eben halt nicht. Ja. Und da ist es dann eben halt schon schwierig.
Ja, genau. Da braucht man auch wieder eine Assistenz, um sich für das Richtige zu entscheiden. Herr Dr. Plischke, das Ganze, was Sie zum Beispiel auch mit Ihrem Musterhaus zeigen wollen, funktioniert ja eigentlich nur dann, wenn alle Beteiligten, einschließlich des Patienten, der Ärzte, der Krankenhäuser, Therapeuten und Notrufstellen miteinander gut vernetzt sind. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemlich mühselige Arbeit ist, erst einmal für Vernetzung dieser Art zu werben.
Genau, und die Vernetzung erstmal überhaupt nicht technischer Art ist schon eine besondere Herausforderung. Das ist das, was wir in Braunschweig seit jetzt knapp 5 Jahren machen, dass wir überhaupt erstmal identifizieren, welche Akteure müssten überhaupt miteinander reden, bevor wir sie überhaupt technisch vernetzen. Und die Wohnung nimmt nochmal so eine ganz gesonderte Funktion in dieser Gesundheitspflegeversorgung wahr, weil es einfach ein geschützter Raum ist. Da möchte ich eigentlich gar nicht, dass jemand extern vielleicht eindringt, sage ich jetzt mal. Und von daher haben wir das in unseren Projekten auch so ein bisschen losgelöst. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Thema Vernetzung technischer Natur zwischen den Medizinern und auch den Pflegeeinrichtungen sehr gut funktionieren kann, haben in Braunschweig dazu auch eine Organisation geschaffen, die das halt ermöglicht, dass überhaupt der Datenaustausch im Gesundheitswesen besser funktionieren kann und schneller funktionieren kann. Und haben in der Wohnung festgestellt, dass wir erstmal beim Handwerk anfangen müssen. Wenn das Handwerk die Technik nicht installieren kann, dann wird die Wohnung auch nicht ein Gesundheitsstandort werden. Und dann kann ich diesen Gesundheitsstandort auch nicht in dieses Netzwerk mit einbinden. Und das Problem bei der Wohnung ist, und das kennt man vielleicht so aus seinem privaten Umfeld auch, wer ist denn eigentlich derjenige, der kommt, wenn ich mal Hilfe benötige? Das fängt bei haushaltsnahen Dienstleistungen an. Wer kommt, wenn ich die Scheiben gereinigt haben möchte? Hört aber nachher beim Pflegedienst eigentlich auf. Und wie wähle ich eigentlich einen Pflegedienst aus? Das heißt, wenn ein Sturz erkannt wird, dann brauche ich dahinter Dienstleister, die auch reagieren. Ob das mein Hausnotruf ist, ob man das an eine Zentrale anschließt, die vielleicht schon existent ist, oder ob ich einfach nur meinen Nachbar informieren möchte, das möchte ich frei entscheiden. Und dazu muss man sie vorher alle mitnehmen. Und das ist das, was wir in Braunschweig gerade tun. Also wir versuchen, dieses unterstützte Leben hinter der Wohnungstür auch vor die Wohnungstür zu bringen, sodass wir halt auch die Mobilität im Quartier, im Stadtteil, in der Umgebung halt sicherstellen können. Weil ich möchte auch das Recht haben, draußen stürzen zu dürfen und trotzdem darf Hilfe kommen. Die Technik muss vorne und hinten genauso funktionieren, weil das, was auf dem Markt ist, funktioniert in erster Linie nur in der Wohnung, nicht außerhalb.
Ja, das stimmt. Wer einen Balkon, Terrasse oder Garten hat und im Garten vor seinem Apfelbaum hinfällt, der hat dann leider trotz aller schöner Technik Pech. Das ist noch nicht so ganz gut überdacht. Und wie man das machen kann, das könnte durchaus ja dann auch wieder eine sogenannte körpernahe oder Körpersensor sein. Da gibt's ja auch ein schönes Beispiel, Herr Dr. Albrecht, von einem Sturzsensor in der Gürtelschnalle. Da muss man natürlich immer diesen Gürtel tragen, aber der funktioniert dann ähnlich wie das, was wir eben über DeFi-Überwachung und so etwas gesagt haben. Denke ich mir.
Es gibt unterschiedliche Modelle dieser Art. Sturzerkennung ist ein ganz großes Thema, wird vielseitig auch beforscht und Sturz ist nicht trivial, denn ein Sturz kann immer unterschiedlich aussehen, je nachdem. Ne? Es ist selten, dass jemand wie ein Stuntman nach vorne stürzt. Das ist auch ein Zusammensacken, ist auch ein Sturz. Und insofern ist das schon eine Herausforderung, sowas zu erkennen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es gibt Sensorik, die dann eben direkt am Körper getragen wird, die versucht eben das zu differenzieren, um dann Signale auszusenden, unterschiedliche Art und Weise. Wenn Sie ein Beispiel wollen, zum Beispiel bei Parkinson-Patienten, die sturzgefährdet sind ab einem gewissen Stadium und denen der Abfangreflex fehlt in dem Moment, da könnte es zum Beispiel hilfreich sein, oder da ist es hilfreich, wenn Signale ausgesendet werden in Form von lauten Tönen oder Lichtern oder taktilen Reizen, sodass dieser Reflex dann wieder angetriggert wird, wieder gestartet wird, sodass die sich dann abfangen können.
Dass sie sich selbst abfangen können. Und das muss dann ja sehr schnell alles gehen, denn ein Sturz dauert ja nicht so lange. Also da muss das sehr schnell aktiviert werden, so dass der Mensch dann auch wirklich sich aus eigener Kraft, wenn schon nicht erheben, aber wenigstens abfangen kann. Und Hilfe kommt dann auch. Sie haben, Herr Dr. Plischke, gesagt, welcher Notdienst soll denn kommen? All die Hausnotrufsysteme, die es gibt, sind ja bei den etablierten Notrufdiensten längst bekannt. Gibt's denn da noch Schwierigkeiten? Müssen neue Notrufzentralen errichtet werden für diese neuen Technologien?
Ich glaube nicht, dass wir neue Zentralen bräuchten. Es sind, glaube ich, neue Angebote, die eigentlich geschaffen werden müssen. Wenn man sich so ein Hausnotrufsystem mal anschaut, dann bedeutet das ja, dass ich entweder ein Armband trage oder so einen Funkfinger. Und wenn ich Hilfe benötige, dann drücke ich da drauf und dann wird ein Telefonkontakt aufgebaut. Aber man hat immer Bedenken, drauf zu drücken. Also es sind viele Menschen dabei, die einfach Angst haben, drauf zu drücken zum Test. Also man weiß ja, dass da jemand dahinter sitzt und eigentlich mit mir redet. Und das führt dazu, dass viele Leute, die eigentlich so ein Hausnotrufsystem benötigen, es gar nicht haben. Und die, die es haben, häufig den Notruffinger oder das Armband im Nachttisch liegen haben und nicht da, wo sie es eigentlich bräuchten. Das heißt, wenn man diese Notrufzentralen mehr zu Servicezentralen halt vielleicht umfunktioniert und gar nicht mehr mit diesem Defizit, Notruf, Sturz, Notfall identifiziert, sondern eher jemand, der mir helfen kann, der mir Unterstützung geben kann, dann habe ich da einen anderen Fokus. Und ich glaube, dass man sehr gut Technologie dort anbinden kann und die Zentralen sozusagen um Dienstleistungen erweitern könnte.
Danke erstmal für diese erste Runde. Wir machen eine kleine Musik, holen mal Atem und dann geht's weiter.
Gesundheit heute.
Mit Gabriele Hausmann und mit dem Thema assistierende Gesundheitstechnologie mit Dr. Urs-Vito Albrecht, der ist stellvertretender Institutsleiter des Peter L. Reichertz-Institut für medizinische Informatik und mit Dr. Mike Plischke, dem Geschäftsführer des Braunschweiger Informatik- und Technologiezentrums BITS. Die digitale Zukunft, über die wollen wir jetzt mal sprechen. Es gibt's ja heute schon, Herr Dr. Albrecht, dass Menschen sich ganz freiwillig, völlig gesunde Menschen, selbst überwachen. Gibt schon ganz lange, messen den Puls beim Laufen, messen ihren Blutdruck und Ähnliches. Wo ist der große Unterschied eigentlich im Vorgang?
Gesunde Menschen machen das ganz gerne, haben Sie vollkommen recht. Es gibt ja auch Menschen, die das Wetter beobachten als Hobby. Mit der neuen Technologie ist es möglich, eben seine eigene Körperfunktion dann eben vielleicht nicht zu überwachen, aber kennenzulernen. Dafür ist es spannend, sich so zu erfahren. Und das ist eben recht interessant, das mit Smartphones und Ähnlichem zu tun. Denn wenn Sie sich das anschauen, das sind ja hochtechnische, aber enttechnisierte Geräte. Das sieht ja nicht mehr aus wie ein Computer, auch wenn es das letztendlich ist. Der Zugang ist über die Hände zu regeln. Man kann es anfassen, es sieht gut aus und es spielt auch Musik, wenn es drauf ankommt. Also es ist nicht mehr so die Technik. Und die ermöglicht es mir jetzt, mich selbst zu vermessen. Quantified Self. Eine Bewegung, die seit einigen Jahren eben halt aktiv ist. Hängt auch mit dem mit der Fitnessbewegung dann eben halt zusammen, sich vielleicht so ein bisschen Bodyshaping, sich ein bisschen zu verbessern. Und dazu gehört dann eben halt auch die Beobachtung, was denn eigentlich mein Körper dann eben tut.
Ist es denn überhaupt nützlich oder nötig, dass man bei jeder Betätigung gleich guckt, wie hoch ist der Puls, wie hoch ist der Blutdruck und wie geht's mir eigentlich? Gerät man da nicht allmählich in so einen eigenen Wahn?
Das kann natürlich passieren, je nachdem, wie eben die psychische Ausgangssituation des Einzelnen dann ist. Wenn ich vertrete den Standpunkt, dass wenn die Technologie dazu genutzt wird, seinen Körper eben kennenzulernen, sich für Gesundheit zu interessieren, sich für sich selbst zu interessieren, genutzt wird, dann kann das nicht verkehrt sein. Letztendlich, wie es aber auch bei anderen technischen Gegenständen, die Waage zum Beispiel, die im Badezimmer ist, auf die man sich zwanghaft jeden Morgen stellt, um zu schauen, ob sich da irgendwie 100 Gramm sich was verändert haben maximal oder ähnliches. Das geht ja auch schon in die Richtung. Die Technik bietet jetzt natürlich durch diese einfache Handhabung viele Möglichkeiten, seine Körperfunktion daneben halt zu überwachen. Nötig, ja, ist die Frage, ist das nötig? Ich persönlich mache es nicht. Ich bin so recht glücklich mit den Werten, die ich so aus mir selbst heraushöre. Aber ich kenne eben halt Menschen, die das sehr gerne machen und die dann eben halt auch Freude haben,
ja, ne,
das zu machen.
Also man kann das machen. Wie immer im Leben soll man es nicht übertreiben. Und dann ist das alles gut. Mit anderen Worten, wir sind es ja in sehr vielen Fällen auch schon gewohnt, uns selbst zu beobachten. Jetzt werden wir aber auch noch beobachtet. Das kann manchmal lebensrettend sein.
In der Tat.
Ja.
Wenn Sie Systeme haben, die Sie dabei unterstützen, Sie hatten das mit den Defibrillatoren angesprochen, da gibt es etablierte Systeme, die eben dann agieren und Sie dann unterstützen, wenn es auch wirklich nötig wird.
Nun gibt es ja auch wie immer im Leben Kritiker und die befürchten, abgesehen von der Datenschutzfrage, dass Ärzte, die ja die Auswertungen vornehmen, den Blick nicht mehr auf den Menschen richten, sondern den Menschen als eine Ansammlung von Werten betrachten. Was sagen Sie dazu?
Diese Beobachtung hat ja in den letzten Jahren zugenommen. Das beginnt ja schon unabhängig jetzt von Messwerten, die erhoben werden über Gerätschaften, damit, dass der Patient ins Arztzimmer kommt und nach einem kurzen Hallo der Arzt sich mehr mit seinem Rechner beschäftigt, als dann mit dem Patienten selbst, weil er ständig dann die Visite pflegt oder Daten abfragt oder ähnliches. Und das wird dem Patienten so dann in dem Moment nicht gerecht. Insofern kann ich diese Wahrnehmung da schon nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz haben wir, die meisten Ärzte jedenfalls, den Beruf ergriffen, um eben am Patienten tätig zu sein. Und die nutzen die vorhandene Technologie, um eben dieser Versorgung gerecht zu werden. Letztendlich kommt es darauf an, was man daraus macht. Da dann eben die Grenze zu ziehen und zu sagen, für den Patienten ist es jetzt aber wichtiger, dass ich mich nochmal mit ihm auseinandersetze und eben nicht die letzten Blutdruckwerte dann abfrage. Das ist etwas, was natürlich dann auch wieder von der Persönlichkeitsstruktur des Arztes oder des Behandelnden abhängt, was vielleicht dann aber auch zunehmend wieder gelehrt werden darf, der Umgang mit dem Patienten. Aber der Nutzen, den die Technologie verspricht, der ist doch dann recht hoch. Und wenn man das in Einklang bringt, sollte das eigentlich zum Wohle des Patienten und zur Verbesserung eben der Versorgungsprozesse dienlich sein.
Es gibt, Herr Dr. Plischke, in Niedersachsen die Gesundheitsdatenbank. Das ist ein Thema, da möchte ich jetzt einmal gerne drauf kommen. Was bedeutet oder beinhaltet diese Gesundheitsdatenbank, wie umfassend ist die überhaupt?
Ja, das ist etwas, was in der Wissenschaft schon lange diskutiert wurde, wo wir vor 3 Jahren gesagt haben, wir wollen das in Gesundheitsnetzwerken hier versuchen zu etablieren und umzusetzen. Der Name gaukelt erstmal vor, als Datenbank, da werden Daten gesammelt. Das ist nicht der Fall. Das hat rechtliche Gründe, dass wir das so nennen mussten. Eigentlich ist es eine Bank. Die Gesundheitsdatenbank für Niedersachsen ist eine Einrichtung, die es mir als Bürger, noch nicht mal als Patient, erstmal ermöglichen soll, festzuhalten, welcher Arzt darf eigentlich mit welchem Arzt kommunizieren und Daten austauschen. Das heißt, das Ziel ist am Ende, ich kann zu einer Einrichtung hingehen und kann sagen, pass mal auf, ich habe folgende Erkrankung, ich möchte, dass in, was weiß ich, naher Zukunft, wenn ich tatsächlich in eine Behandlung komme, dass bestimmte Dokumente halt zur Verfügung gestellt werden, allen Versorgern, die mit mir zu tun haben, ich weiß aber nicht welche, und die Gesundheitsdatenbank managt das Ganze. Das ist die Vision. Derzeit ist es so, dass wir im Braunschweiger Raum das Ganze so weit etablieren, dass wir niedergelassene Ärzte, Fachärzte, Allgemeinmediziner mit dem städtischen Klinikum Braunschweig vernetzen, um überhaupt den Datenaustausch elektronisch erstmal sicherstellen zu können. Das ist etwas, was man sich leider nicht vorstellen kann, aber momentan ist der Patient der Datenträger, der mit Zetteln durch die Versorgungskette läuft. Das fängt beim Rezept an und hört bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf. Und seitens der Bundesregierung gibt es viele Bestrebungen, wie man momentan dieses Thema IT, Gesundheit, Datenaustausch sicherstellen kann. Das heißt, es werden die Rahmen geschaffen und wir haben ein Instrument geschaffen, wie das dann auch tatsächlich erfolgen kann.
Ich muss eben einmal ganz kurz unterbrechen für eine wichtige Verkehrsmeldung. Vorsicht bitte in beiden Richtungen auf der A1 Osnabrück-Bremen. Zwischen Dreieck Stur und Bremen-Brinkum sind Personen auf der Fahrbahn. Die Gesundheitsdatenbank, Ärzte unterliegen ja der Schweigepflicht. Mhm. Stellt das eine rechtliche Frage dar in der Gesundheitsdatenbank, wenn Ärzte jetzt mit anderen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder Ähnlichem sich da austauschen?
Nein, der Prozess ist so aufgesetzt und auch vom Landesdatenschutz abgesegnet, dass der Patient jedes Mal einwilligen muss, wenn einer Daten zur Verfügung stellen will oder abrufen muss. Oder abrufen will. Das heißt, das Kernelement ist der Patient, der eigentlich sagt, was mit diesen Daten passiert. Die Gesundheitsdatenbank hält einfach nur die Informationen vor. Da ist zum Beispiel in einem Krankenhaus ein Dokument, das könnte jetzt der niedergelassene Arzt lesen. Und wenn der Patient ja sagt, dann darf der niedergelassene Arzt das auch lesen. Und so kann der niedergelassene Arzt aber auch der Pflegeeinrichtung nachher Dokumente zur Verfügung stellen. Und, das ist das, was wir eben schon gehört haben, das ist das Ziel, was wir uns gerade setzen, wenn der Patient selbst Daten produziert, warum stellt er es denn dann nicht den Versorgern auch in so einer geschützten Umgebung zur Verfügung? Wohl wissend, dass es Laiendaten sind, das heißt vielleicht Blutdruckwerte, die ich selbst erfasst habe, meine Fitnessdaten, aber einfach die Möglichkeit zu geben, reinzuschauen, weil jeder mit seinen Gesundheitsdaten, das wird man vielleicht selbst kennen, sehr lax umgeht. Seinen eigenen Impfpass hat man irgendwo in der Schublade. Jeden Termin, sogar den Geburtstag seiner nächsten Angehörigen, hat man im Outlook eingetragen. Aber den nächsten Impftermin kenne ich nicht. Und da braucht man eine Umgebung, das ist zumindest unser Ziel, um auch geschützte Daten einfach ablegen zu können und Mehrwerte bieten zu können.
Also ein geschlossenes System, von außen hat da niemand Einblick.
Genau.
Das geht auch nicht übers Internet, sondern tatsächlich ein geschlossenes System, kann man sicher sein. Gut, dennoch ist ja so die Überlegung, das alles aufzubauen, läuft das eigentlich schon so richtig, wie Sie sich das vorstellen, wenigstens modellhaft schon mal?
Es läuft modellhaft und mit Piloteinrichtungen. So richtig läuft es nicht, weil wie immer, und im Gesundheitswesen ist es halt besonders schwer, die Frage der Finanzierung dahinter steht. Die Ärzte, die sich solche Daten dann entsprechend angucken, fragen natürlich, darf ich das eigentlich? Wie viele Daten soll ich angucken? Wer bezahlt mir eigentlich, dass ich vielleicht mir diese Daten noch angucke? Und zum anderen ist natürlich auch nachher mit Infrastruktur zu tun hat, die ich ja irgendwo erstmal anschaffen muss. Ob das nur eine Softwarelizenz ist oder am Ende in einem Klinikum ein Rechenzentrum, das sich erweitern muss, das ist mit Kosten verbunden. Und die Refinanzierung dieser ganzen Geschichte ist halt noch gar nicht geklärt und auch natürlich etwas, was gesetzlich teilweise noch in den Kinderschuhen steckt.
Herr Dr. Albrecht, in zwei Funktionen, als Medizininformatiker und natürlich auch als Arzt. Ärzte sind manchmal am Limit ihres Könnens und ihrer Zeit und ihrer Kräfte. Schaffen die das auch noch, sich jetzt mit der Datenbank zu beschäftigen?
Ja, sie schaffen es, wenn es dann einen Nutzen bringt. Und zwar im Sinne der Patientenversorgung. Wenn also der Arzt merkt, ich habe damit die Möglichkeit, meinen Patienten besser versorgen zu können. Und wenn es natürlich, das muss mitschwingen, seine Prozesse, die er dann eben halt im Krankenhaus oder noch viel schlimmer eben in der oder viel fordernder in der eigenen Praxis dann eben halt umsetzen muss. Wenn es zu einer Behinderung der etablierten Prozesse kommt oder einen Mehraufwand bedeutet, der auf den ersten Blick eben keinen Benefit bringt, weder dem Patienten noch ihm, wird das schwerlich akzeptieren.
Das heißt, das geht dann aber auch über die 5 Minuten Medizin hinaus. Ein bisschen Aufwand bedeutet es ja.
Am Anfang sicherlich, wenn diese Systematik dann aber etabliert ist und dafür dann auch neue Möglichkeiten des Zugriffs geschaffen werden. Das heißt, das System wird abgestimmt auf den Prozess, geht das natürlich im Verlauf schneller. Wenn der behandelnde Kollege dadurch aber Informationen gewinnt, die ihm jetzt dann eben für ein schwieriges, komplexes Puzzle dann eben fehlen und er dann eben merkt, ich habe den Patienten jetzt konkret auch richtig beraten oder ihn auch dann eben halt versorgt, ist es das, was ja seiner ureigenen Tätigkeit und seinem dem Grund, weswegen er überhaupt diesen Beruf ergriffen hat, dann eben sehr nahe kommt. Das kann dann eben halt Erfüllung geben und alle gewinnen bei dieser ganzen Sache. Nur es muss sich eben halt erstmal zeigen, welche Art und Weise denn da angemessen ist und was noch zu überwinden ist an Barrieren.
Wir sprechen ja doch ein bisschen theoretisch über ein Modell und über Projekte. Das ist ja noch nicht der Standard, noch nicht der allgemeine Routineablauf. Wann ist es denn soweit? Haben Sie eine Vorstellung? Dauert das 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre?
Das ist, wenn ich jetzt meine Glaskugel rausholen soll, ja. Was uns dabei hilft, ist vielleicht die Abgrenzung, was erstmal überwunden werden muss, damit das funktionieren kann. Und daran kann man sich vielleicht dann entlanghangeln. Im Moment ist eben halt die Situation so, dass es schwierig ist, solche Systeme auch wirklich zu etablieren. Deswegen sind es hauptsächlich nur Projekte. Die Finanzierung haben wir eben halt schon besprochen, dass eben das Projekt, was gestartet wird und meinetwegen erfolgreich ist, auch fortgeführt wird, damit man dann auch das verfeinern kann und mehr Leuten auch zur Verfügung stellen kann. Dafür ist es eben nötig, dass die Politik die Möglichkeit dazu schafft, Finanzierungsstrukturen schafft, aber dass eben auch solche Fragen wie Vergütung dieser Leistung eben geregelt ist. Und das ist sehr, sehr schwer bei telemedizinischen Leistungen erst recht. Denn bevor eine Maßnahme in den Katalog aufgenommen werden kann, sodass die Krankenkasse das bezahlt, muss sie natürlich zeigen, dass sie auch was taugt. Aber die Hürde ist sehr hoch, um das zu zeigen, was mitunter ja auch in Ordnung ist für Medikamente und ähnliches. Ja, ist auch leichter zu machen. Aber wenn man jetzt versucht, eine telemedizinische Maßnahme zu evaluieren, das heißt zu prüfen, ob die jetzt was taugt, muss man auch erstmal mehrere Projekte zu einem Ziel dann haben und das ist sehr heterogen. Das ist schwierig, sowas aufzusetzen und kostet dann auch wieder Geld umzusetzen. Mhm. Ferner ist es dann nötig, die gesetzlichen Rahmenbedingungen dann anzupassen. Das heißt, Normen und Ähnliches müssen natürlich der jetzigen Situation angepasst werden, sodass vielleicht auch die Entwicklungsbarrieren, dass das im richtigen Verhältnis steht. Ne? Dass es natürlich sicher und wirksam ist, aber dass man es auch noch machen kann. Das nächste wäre dann, dass man sich auf einheitliche Datenströme beziehungsweise Kommunikationsmöglichkeiten, Standards der Kommunikation dann eben einigt, weil unterschiedliche Akteure haben dann unterschiedliche Art und Weise, unterschiedliche Sprachen sich auszutauschen. Und Sie sehen schon, das sind nur 3 Baustellen, die hier zu überwinden sind, was in kleineren Projekten dann auch funktioniert. Aber vielleicht im Großen und Ganzen doch schon eine Herausforderung darstellt, wenn man den Föderalismus dann hier dann auch betrachtet, wo jedes Bundesland dann eben sich auch anders verhält, ist schwierig.
Ja, Menschen ziehen um, Menschen wechseln den Wohnort oder sind nicht ständig im gleichen Landkreis zu finden und müssen trotzdem überall die gleiche Versorgung erfahren. Das ist ganz besonders schwierig in ländlichen Gebieten, aber genau da sind, glaube ich, auch solche Systeme, Herr Dr. Plischke, genau richtig angesiedelt. Ne?
Keine Frage. Im ländlichen Raum haben wir dann eher das Problem der Internetverbindung, die wir dann ja benötigen, beziehungsweise überhaupt erstmal der Funkverbindung. Das heißt, die Basis muss ja geschaffen werden, dass ich, egal welche Daten ich austauschen möchte, dass überhaupt Daten ausgetauscht werden können. Das heißt, der Breitbandausbau gehört natürlich genauso mit in die Betrachtung. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich, wenn man so Zeitraumbetrachtung, ländlicher Raum, was kann man tun? Da ist Technik ja nur ein ganz minimales Element eigentlich, wo Unterstützung gewährleistet werden kann. Aber meines Erachtens ein sehr wichtiges, weil es tatsächlich dadurch, dass wir uns auf Daten konzentrieren, vielleicht ganz andere Vorhersagewerte bekommen, sodass eine medizinische Versorgung früher stattfinden kann oder vielleicht anders stattfinden kann. Das Problem, was ich sehe, ist die Masse. Wenn wir mal so Wohnungen oder Einfamilienhäuser nehmen, dann reicht es nicht, ein Haus zu nehmen, eine Wohnung zu nehmen und zu zeigen, dass das mit einem Dienstleister zu kommunizieren hat und dass das funktioniert, sondern wir brauchen eine Menge an Wohnungen, die dann auch von der Wissenschaft evaluiert werden kann, damit wir überhaupt erstmal die Erfolge nachweisen können.
Also das, eine Menge kleiner regionaler Projekte.
Richtig, genau. Es sind regionale Projekte und jede Region tickt anders. Mal habe ich ein Krankenhaus mit Maximalversorgung dazwischen, dann habe ich ganz viele kleine Krankenhäuser, dann habe ich eine Region mit vielen Hausärzten und irgendwo gar keinen Hausarzt. Das heißt, man muss in jeder Region auch sehr individuell gucken, was muss ich hier eigentlich tun, was muss ich vielleicht auch seitens der Kommune tun, städtebauplanlich tun, um überhaupt alles zusammenzubringen. Also es ist nicht nur ein rein technologisches Thema, sondern tatsächlich ein regionales Thema.
Ein strukturelles Thema. Ja. Wenn Sie 20, 30 Jahre in die Zukunft gucken könnten, ohne Ihre Kristallkugel, was wünschen Sie sich auf dem Gesundheitssektor in 20 Jahren? Was muss möglich sein? Fangen Sie mal an, Herr Dr. Albrecht.
Was ich mir wünsche, ist, dass wieder der Kern meines Berufs zum Tragen kommt. Und das ist eben diese menschliche Auseinandersetzung mit dem Patienten und am besten technologiegestützt, um meine Defizite, die ich vielleicht habe, in Form, dass ich ja nicht alles wissen kann, aber vielleicht das Wissen mir schneller aneignen kann in diesem speziellen Moment, ohne großen technische Aufbauten eben bedienen kann, so dass die Natürlichkeit eben wieder dazu kommt und eben weg von dem Bild der Intensivstation mit Geräten, die alle wichtig sind, um den Menschen in dieser Krisensituation aufrechtzuerhalten. Es wäre aber viel schöner, wenn man es schafft, die Technologie so weiter wenigstens fürs menschliche Auge zu reduzieren, dass eine Versorgung auf dieser ureigenen Art dann eben halt wieder möglich ist. Das wäre mein Traum davon.
Also den Menschen wieder als ganzen Menschen betrachten können und die Einzelheiten der Technologie überlassen, sozusagen.
Das wäre doch toll.
Ja. Herr Dr. Plischke, was können Sie sich vorstellen?
Wenn wir die Wohnung betrachten, in erster Linie, dass wir die Möglichkeit der Datenaufnahme von der Benutzung dieser Technologie trennen. Das ist ja immer so eine ganz große Hürde. Wie bediene ich das eigentlich? Wie oft muss ich die Batterien tauschen und Ähnliches? Dass mich diese Fragen überhaupt gar nicht mehr erreichen, sondern dass diese Technologie einfach funktioniert. Dass der Hintergrund einfach funktioniert, egal welche Oberfläche kommt. Vor einigen Jahren hätte keiner an Touchpads gedacht und Smartphones. Diese Technologie überrennt uns einfach und wir wissen nicht, was in 10 Jahren tatsächlich da ist. Aber die Technik muss, egal von der Benutzeroberfläche, losgelöst funktionieren. Und ich wünsche mir, dass die Wohnung als diagnostische Einheit genauso akzeptiert wird wie ein Röntgengerät. Was man vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten auch noch nicht so ganz gerne gesehen hat, weil man wird ja durchleuchtet. Und so wird die Wohnung vielleicht auch Daten von uns erfassen und einfach Empfehlungen geben, dass es mir besser geht.
Es ist vielleicht nur eine Frage der Wortwahl, aber es graust mich ein bisschen bei dem Begriff die Wohnung als diagnostische Einheit.
Ja, aber wenn die Wohnung als Gesundheitsstandort funktionieren soll, dann wird sie auch Diagnostik ermöglichen. Also nicht nur sie macht es, sondern sie kann es ermöglichen. Sie wird aber auch Therapie ermöglichen. Zum Beispiel nach einer Rehabilitation kann ich die ambulanten Reha-Maßnahmen bei mir zu Hause durchführen und muss gar nicht in eine Reha-Einrichtung, so lange wie ich es vielleicht bisher muss. Das heißt, die Technik soll sehr individuell auf mich abgestimmt beides können. Ich muss aber immer noch die Chance haben zu sagen, was sie eigentlich können soll.
Herr Dr. Albrecht, zu guter Letzt, diese Technik macht die einsam, wenn ich kaum noch das Haus verlassen muss und sei es auch nur, um zum Arzt zu gehen oder in meine Krankengymnastikstunde.
Das wird sich auch zeigen. Das ist die Herausforderung, das zu sehen. Wenn Sie jetzt Technik schon sehen in Form eines Fernsehers, der in vielen Wohnungen steht und die ganze Zeit dann eben halt läuft und die Berieselung dann eben stattfindet und die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen, da haben wir eigentlich schon das Problem. Das ist eigentlich schon längst da. Es kommt dann eben darauf an, auch wieder soziale Strukturen nach vorne zu bringen, auch Werte wieder nach vorne zu bringen, wie die Familie und Freundschaften und die Interaktion. Und aber ich denke, dass sowas dann auch schon festzustellen ist, dass die Leute schon immer noch sozial sind und gern miteinander zu tun haben. Das beruhigt einen auch noch, dass in der Straßenbahn zum Beispiel, ich bin vorhin mit der Straßenbahn gekommen, die Menschen, auch Wildfremde, sich unterhalten und nicht nur auf den Bildschirm dann in der Straßenbahn schauen, um sich dann berieseln zu lassen. Denn das, was der Mensch braucht, ist das, was der andere Mensch einem geben kann und nicht die Technologie.
Genau, direkt miteinander sprechen und nicht immer nur ins Smartphone tippen oder ganz anonym da hinein sprechen. Nach allem, was Sie eben erklärt haben, freue ich mich auf die Zukunft und denke, ich bin ganz guten Mutes, denke, dass wir zu einem Gesundheitssystem kommen, was erstens sehr effektiv ist, zweitens den Menschen nicht alleine lässt, was ich immer noch für eine ganz wichtige Sache halte und drittens nach Möglichkeit auch noch bezahlbar bleibt. Ich glaube, es ist ein gigantischer Posten Geld, der dafür angefasst werden muss. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für dieses Gespräch. Das war Gesundheit heute mit dem Thema assistierende Gesundheitstechnologien. Dank an Dr. Urs Vito-Albrecht und an Dr. Mike Plischke. Und an dieser Stelle möchte ich auch einen Dank von mir an Sie, unsere Hörer, aussprechen. Denn nach 30 interessanten, guten und wirklich spannenden Jahren gehe ich nun in den Ruhestand und widme mich dann ganz neuen Aufgaben. Gesundheit heute bleibt selbstverständlich erhalten, im gleichen Rhythmus, am gleichen Tag, zur gleichen Sendezeit. Also die nächste Ausgabe hören Sie in 4 Wochen, am 24. September, wieder ein Mittwoch. Bleiben Sie weiter dabei, bleiben Sie neugierig. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabriele Hausmann.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, dann besuchen Sie unsere Internetseite ndr.de/niedersachsen und klicken Sie dort auf den Punkt Mediathek.